dugosagot wenn ich die welt betrachte die du geschaffen durch dein allmachtswort wenn ich auf alle jene wesen achte die du regierst und nährest fort und fort. Dann jauchzt mein Herz dir, großer Herrscher, zu. Wie groß bist du, wie groß bist du. Dann jauchzt mein Herz dir, großer Herrscher, zu. Wie groß bist du, wie groß bist du. Blick ich empor zu jenen lichten Welten und seh der Sterne unzählbare Schar, wie Sonn und Mond im lichten Äther zelten, gleich goldenen Schiffen, Herr und wunderbar. Dann jauchzt mein Herz dir, großer Herrscher, zu. Wie groß bist du, wie groß bist du. Dann jauchzt mein Herz dir, großer Herrscher, zu. Wie groß bist du, wie groß bist du. Wie groß bist du. Bist du? Wie groß bist du? Wie groß bist du?
Schönen guten Morgen. Schön, euch alle zu sehen. Schön, mit euch heute in Gottes Wort reinschauen zu dürfen. Wir wollen uns heute, ist es ja durchgeklungen, schon zum Thema Vertrauen auseinandersetzen. Und geht das mit der Präsentation? Oder? Ja. Und wir wollen uns heute das Thema widmen oder dem Thema widmen, wo sind deine Wurzel des Vertrauens? Und wir wollen uns das heute gemeinsam anschauen und wir werden uns gleich eine kurze Umfrage machen und ich habe Abi schon gefragt, ob ich das darf, weil das ist eigentlich sein Modul, also seine Art, Dinge zu erfragen in der Jugend. Ich habe ihn gestern gefragt, er hat gesagt, ich darf das auch einmal nutzen. Also zuckt eure Handys, die Jugendlichen sind schon dabei, die packen schon ihre Handys aus. Alle, die ein Handy dabei haben und gerade können, packt es einmal kurz aus und zwar, ihr müsst jetzt einmal den kommenden QR-Code eingeben oder ihr wählt euch ins Internet unter www.menti.com ein. Und dann gebt ihr diesen Code dort ein und dann werden wir gleich zwei Fragen gemeinsam uns anschauen. Und ich möchte von euch einfach einmal hören, wie ihr über diese Fragen denkt. Wundert euch nicht, warum unten rechts Herzchen sind, das sind die Jugendlichen, die kennen das schon alle, die sagen, die finden das gerade ganz toll, glaube ich, oder so. Irgendwie sowas soll das bedeuten. Ich hoffe, ihr seid alle soweit. Ich gebe euch kurz einmal Zeit, einmal kurz einzuscannen. Und zwar wollen wir uns gleich zwei Fragen anschauen. Und es ist ganz wichtig, dass ich so ein paar Rückmeldungen bekomme, weil sonst kann ich, wenn die Antworten falsch sind, dann kann ich sofort meine Predigt einpacken und setze mich wieder hin. Wenn die Antwort richtig ist, dann machen wir gleich gemeinsam weiter. So, ich hoffe, die meisten sind jetzt mit drin. Und zwar die erste Frage, die wir uns anschauen wollen, ist, und das dürft ihr gleich abstimmen. Gibt es einen Menschen in deinem Leben, dem du vertraust? Ich habe erstmal überlegt zu sagen, bedingungslos, aber bleiben wir erstmal bei dem Punkt, gibt es einen Menschen in deinem Leben, dem du vertraust? Und jetzt mach dir, wenn du das Handy nicht dabei hast und sagst, kann jetzt nicht antworten, beantworte dir selber, gibt es Menschen und vielleicht gibt es sogar einen Menschen oder mehrere Menschen, wo du sagst, dem würde ich blind vertrauen, bedingungslos. Also ich würde ihm alles geben, mein Auto, meine Schlüssel vom Haus, ich würde ihm alles abgeben, es gibt nichts, woran ich zweifle. Hier geht es darum, einfach nur vertraut ihr Menschen. Gibt es Menschen, denen ihr vertraut? Und es scheint, es gibt die Antwort nein, gar nicht. Also ihr seid alle sehr vertrauenswürdige Menschen. Also 55 Leute vertrauen. Okay, wir können weitermachen. Die Antworten sind so, wie ich es hören wollte. Dann können wir weiter mit der Predigt starten, weil danach sind wir überführt. Okay, dann gibt es noch eine weitere. Oh, da kommt jetzt einer mit Nein, hat es schnell korrigiert. Jetzt möchten wir uns eine weitere Frage anschauen. Also merkt euch, dass fast alle in diesem Raum sind dafür, dass sie sagen, wir vertrauen Menschen. Jetzt eine andere Frage. Gab es einen Menschen in deinem Leben, dem du dein Vertrauen geschenkt hast und der hat es im Laufe der Zeit oder im Laufe deines Lebens tatsächlich geschafft, dich dort zu täuschen oder du warst nachher enttäuscht? Also du sagst, ich habe ihm vertraut, dass er so und so ist oder immer Zeit für mich hat und dann schreibst du ihm eine Nachricht, hast du Zeit für mich und er sagt, nein, ich habe keine Zeit und du warst total enttäuscht davon. Gibt es solche Menschen in deinem Leben? Ja, auch sehr eindeutig, es geht immer weiter. Ja, 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 jeder von uns hat das schon mal erfahren, dass wir einem Menschen Vertrauen ausgesprochen haben und dieses Vertrauen wurde dann ein Stück weit nicht erfüllt oder ist nicht eingetroffen. Eine weitere Frage, die wir uns stellen können, ist, hier geht es sehr jetzt um Menschen, gibt es vielleicht eine Lebenssituation, vielleicht befindest du dich gerade in einer Lebensphase und du sagst rückblickend oder du stehst gerade in deinem Leben und sagst, also habe ich mir das eigentlich gar nicht vorgestellt. Ich habe mir nicht vorgestellt, jetzt mit 40, 50 oder 60 oder wo du gerade in deinem Leben stehst, so habe ich es mir eigentlich nicht vorgestellt. Irgendwie habe ich andere Erwartung gehabt von meinem Leben, wo ich jetzt gerade bin. Und du bist irgendwie enttäuscht davon. Du hast gesagt, ich habe darauf vertraut, dass es anders ist. Vielleicht hast du in der Gemeinde einen Dienst gehabt und hast irgendwann gesagt, okay, ich ziehe mich jetzt aus diesem Dienst zurück und ich lasse andere Leute machen und du beobachtest und sagst, oh, ich habe denen so vertraut, dass die es gut machen. Ey, die machen es ganz anders als ich und ich bin total enttäuscht von deren Arbeit. Ich finde das überhaupt nicht gut, wie sie es machen. Vielleicht ist es auch auf der Arbeit und du hast einen Vorgesetzten gehabt, in dem du ein ganzes Vertrauen geschenkt hast. Und plötzlich sagt er, ja, ich habe ein besseres Gehalt bekommen, ich wechsle die Stelle. Und du bist total enttäuscht, du hast dich voll investiert, weil du ihm vertraut hast. Und so gibt es immer wieder Situationen, wo wir Menschen unser Vertrauen aussprechen und das haben wir gesehen und wo wir auch Menschen feststellen, ey, Menschen enttäuschen uns. Und auch in der Gemeinde sehen wir das immer wieder. Wir sprechen unser Vertrauen aus und merken immer wieder, es passieren Dinge, womit wir nicht gerechnet haben oder so haben wir es nicht erwartet oder so wollten wir es nicht. Jetzt ist die Frage, ist es also richtig, Menschen zu vertrauen? Beantworte die Frage selber mal. Bist du der Überzeugung, dass es richtig ist, Menschen zu vertrauen? Oder sind Menschen so unvertrauenswürdig, dass wir eigentlich von Grund auf sagen sollten, ich vertraue keinem Menschen, nie wieder, zu keiner Zeit? Als ich mir dann Gedanken darüber gemacht habe, ging mir so durch den Kopf, naja, so ein Leben ganz ohne Menschen zu vertrauen, ist schon irgendwie nicht lebenswert, oder? Also das ist irgendwie komisch. Also ich meine, ich vertraue meiner Frau, zum Teil würde ich fast sagen sogar bedingungslos. Ich vertraue ihr sehr, dass ich weiß, dass sie für mich sorgt, ich weiß, dass sie für mich da ist. Ich habe Familie, ich habe meine Mitältesten, denen vertraue ich auch voll. Und so gibt es Menschen in unserem Umfeld, denen wir Vertrauen aussprechen. Und ich bin davon überzeugt und glaube auch, dass es wirklich so ist, wir sollten Vertrauen an Menschen aussprechen. Darum soll es heute nicht gehen. Und wir erleben es doch auch, wie Gott uns Menschen ins Leben stellt, wo wir unser Vertrauen aussprechen und wir merken, wie wir Menschen in unser Leben kommen und wir merken, wie diese Gemeinschaft uns gut tut, wie diese Gemeinschaft für uns ein Segen ist. Wir merken, wie dieses Miteinander etwas Gutes ist. Menschen, die wir lieben, Menschen, die uns Geborgenheit geben, wo wir uns zurückziehen können. Vielleicht gibt es sogar einen Menschen bei dir, wo du weißt, egal wie schlimm die Situation in meinem Leben gerade ist, ich weiß, zu diesem Menschen kann ich gehen und ich weiß, ich kann dahin gehen und ich werde dort Geborgenheit finden. Wenn alles zusammenkracht, weißt du, diese Person wird mich niemals enttäuschen. Diese Person spreche ich mein absolutes Vertrauen aus. Vielleicht ist es dein Partner, vielleicht sind es deine Eltern, deine Großeltern, deine Freunde, vielleicht sind es deine Kinder. Und das ist ein Segen, den wir erleben, oder? Es ist doch ein Segen, den wir hier erleben. Und jetzt möchte ich mit euch in Jeremia 17 reinschauen. Und wir gucken uns an, was Jeremia 17, Vers 5 dazu sagt. Also wir sind ja der Überzeugung, dass Vertrauen etwas Gutes ist. Und wir wollen ja Menschen vertrauen. Und es ist auch jetzt nicht so, dass wir von Grund auf sagen, ja, Gott hat uns ja auch so geschaffen als Menschen, die einander vertrauen, die füreinander sorgen und füreinander Halt geben. Und dann lesen wir in Jeremia 17, Vers 5, so spricht der Herr, verflucht ist der Mann, also hier ist gemeint jeder Mensch, der auf Menschen vertraut. Das sind harte Worte, oder? Das sind harte Worte, die wir jetzt hier lesen. Jeremia sagt einfach mal so aus und sagt, wenn du Menschen vertraust, bist du verflucht. Und der erste Punkt, den wir uns heute anschauen wollen, ist, auf Menschen vertrauen bringt Fluch. Das sagt Jeremia. Jeremia sagt, wenn du Menschen vertraust, bist du verflucht. Und vielleicht sagst du gerade, oh, gerade eben hatte ich noch eine Person im Kopf, wo ich wusste, der vertraue ich, der kann ich immer vertrauen, ich muss mir da keine Sorgen machen. Vielleicht hast du sogar eine Person, die du bedingungslos vertraust und jetzt kommt Jeremia und haut mir solch eine Aussage, und es ist Gott, der das Jeremia gesagt hat, haut mir so eine Aussage um den Kopf. Und wir merken, wie hier eine Spannung ist, wie wir sagen, Gott hat uns als Gemeinschaftswesen geschaffen, Gott hat uns als Menschen geschaffen, die miteinander in Verbindung stehen. Gott hat uns als Menschen gemacht, die einander vertrauen müssen. Ohne Vertrauen würden wir nicht miteinander bestehen können. Gott hat uns so geschaffen, Gott hat uns nach seinem Ebenbild geschaffen und auch die Dreieinigkeit in sich selbst hat ein absolutes Vertrauen zueinander. Und gleichzeitig kommt Gott und sagt, verflucht bist du, wenn du auf Menschen vertraust. Und wir merken hier irgendwie so eine interessante Spannung. Wir merken hier irgendwie, Gott, das eine ist so, das andere ist so, das passt irgendwie gedankkopfmäßig nicht in unseren Verstand rein. Das passt irgendwie nicht. Wie kann etwas ein Fluch sein und doch von dir gewollt sein? Und Gott sagt mit verflucht, sagt er, wenn ich dich verfluche, entziehe ich dir meinen Segen. Er sagt, ich habe da null Toleranz, ich entziehe dir meinen Segen, ich bin damit nicht einverstanden. Widerspricht sich Gott hier? Und ich finde, das sind wirklich harte Worte. Und deswegen ist es gut, wenn man Texte immer weiterliest, wenn man an Bibelstellen nicht sagt, okay, hier mache ich Schluss, ich lese, Gott verflucht Menschen, die sagen, ich vertraue Menschen und du würdest jetzt die Bibel zumachen und nach Hause gehen und sagen, ja Gott, ich vertraue niemanden mehr, sondern wir möchten weiterlesen, weil da spricht Jeremia, so spricht der Herr, verflucht ist der Mann, der auf Menschen vertraut und Fleisch zu seinem Arm macht und dessen Herz vom Herrn weicht. Das macht die ganze Geschichte schon mal ein bisschen anders. Es ist jetzt nicht mehr ganz so hart. Es ist noch ein bisschen hart, aber es mildert sich ein bisschen ab. Und wenn wir hier von Fleisch zu seinem Arm macht, sprechen wir davon, dass man Menschen zu seiner Kraft macht. Dass Menschen Fleisch spricht, ist der Mensch und der Arm ist quasi die Stärke. Und ich sage, andere Menschen sind meine Kraft. Ich vertraue darauf, dass andere Menschen mich geborgen halten. Die Problematik ist hier, wenn Menschen zu deinem sicheren Hafen werden, zu deinem, ich sag mal, Fundament, wenn du deine Wurzeln in sie ausstreckst und sagst, wenn diese Menschen fehlen, dann kann ich nicht mehr atmen oder ich kann da nicht mehr leben. Wenn du sagst, diese Menschen, wenn sie aus meinem Leben verschwinden, dann lohnt sich das Leben nicht mehr. Sie werden zu meiner Sicherheit und ich kann nicht mehr, wenn sie nicht mehr da sind. Dann sagt Gott, das akzeptiere ich nicht. In meiner Jugendzeit als Jugendleiter gab es eine Situation, und die fand ich total spannend. Da kam ich in den Raum rein und ich war nicht ganz so pünktlich, oder ich war relativ pünktlich kurz vorher, glaube ich, ich weiß es nicht mehr genau. Ich komme ja fast nie zu spät. Und da komme ich in den Raum rein und dann kam einer Jugendliche auf mich zu und sagte, boah, endlich bist du da. Also immer wenn du den Raum betrittst, dann habe ich so eine Sicherheit. Dann weiß ich, es wird alles gut. Ich muss mir keine Sorgen machen. Ich weiß, du hast das im Griff, du machst das schon und ich mache mir keine Sorgen mehr. Und damals hat mir das natürlich geschmeichelt. Dann dachte ich mir, ah, ist schon schön, ne? So ein Typ zu sein, du betrittst einen Raum und die Leute sind glücklich. Heute, im Zusammenhang mit der Jugend, ne? Nicht jetzt verallgemeinern. Als ich mich aber jetzt mit diesem Text beschäftigt hatte, ging mir diese Geschichte durch den Kopf und ich merke, es ist zwar ein harmloses Beispiel, was ich hier bringe. Es ist ein harmloses Beispiel, es ist jetzt nichts, wo ich sage, das ist etwas, wo man sich wirklich Sorgen machen müsste, aber da sehen wir wieder, wie schnell wir dazu neigen, unseren Blick auf Menschen zu richten, wie schnell wir unseren Blick darauf richten, wenn diese Person da ist, wenn diese Person das macht, wenn diese Person endlich aus dem Urlaub wieder da ist, dann läuft wieder alles, dann mache ich mir keine Sorgen. Und so gibt es mit Sicherheit Menschen, die du sagst, es ist fast, also du sagst es zwar nicht und du denkst es auch nicht, aber du machst das doch ein Stück weit. Du sagst, es ist mir fast wichtiger, dass diese Person diesen Raum betritt, als dass Gott da ist. Ist dir das schon mal, hast du dich schon mal dabei ertappt, wie du gesagt hast, es ist wichtig, dass diese Person da ist, aber du hast nicht daran gedacht, dass es nicht so wichtig ist, dass wenn Gott da ist. Wir wissen, Gott ist immer da, aber ist dir Gott auch wichtig gewesen, dass er in diesem Moment da war? Und automatisch merken wir, wie unser Blick so ein bisschen auf die Menschen geht und wir sagen, Hauptsache diese Person ist da und Gott, ja, es ist okay, wenn du da bist, aber es ist auch nicht schlimm, wenn du jetzt gerade nicht da bist. Und das ist das, was Jeremia hier abzielt, oder worauf Jeremia abzielt. Diese Jugend von damals, das ist nicht meine Jugend gewesen. Diese Gemeinde ist nicht meine Gemeinde. Es ist und bleibt Gottes Gemeinde und Gottes Jugend. Es ist, wir kümmern uns darum, wir sorgen dafür, wir wurden als Verwalter eingesetzt, aber es ist nicht meine Gemeinde. Und selbst wenn wir vier Ältesten verschwinden würden, dann müsst ihr euch keine Sorgen machen. Dann müssen wir uns keine Sorgen machen. Gott kümmert sich um seine Gemeinde. Wenn plötzlich alle Ordner sich krank melden, dann müssen wir uns keine Sorgen machen. Es wird hier keine Unfälle passieren, es wird kein Chaos entstehen, sondern Gott wird dafür sorgen, dass alles wieder ins Lot kommt. Und so sollen wir uns nicht von Menschen abhängig machen und das Gefühl haben, ein Gefühl entstehen lassen, wenn diese Menschen nicht da ist, dann geht alles schief. Hast du vielleicht solche Menschen in deinem Leben, wo du sagst, wenn die weg sind, das wird dann heftig? Da weiß ich gar nicht, ob ich weiterleben möchte. Gibt es vielleicht Menschen in deinem Leben, du sagst, wenn die jetzt hier wegziehen, dann zerbricht schon etwas in meinem Leben? Irgendwie wackelt dann mein Fundament so ein bisschen? Ich war ungefähr 17 oder 18 Jahre alt. Da kam die Diagnose von meinem Vater, dass er einen Herzinfarkt hatte. Und mein Gedanke kam als erstes, was ist, wenn er jetzt stirbt? Ich bin noch angewiesen auf ihn, ich brauche ihn noch. Und so gingen mir Gedanken durch den Kopf und ich fing an zu beten, Gott, bitte lass meinen Vater noch ein bisschen leben. Lass ihn noch so lange leben, bis er meine Frau kennenlernt. Lass ihn meine Kinder kennenlernen. Und so wurden meine Gedanken immer weiter verstrickt und ich merkte, wie ich mich um mich selbst gedreht habe. Und ich merkte, wie mein Vater und ein Teil meines Fundamentes ist. Und ich wusste, wenn mein Vater jetzt wegbricht, dann bricht etwas in meinem Leben weg. Wie soll es weitergehen, wenn er nicht mehr da ist? Wie soll es weitergehen, wenn mein Partner verschwindet? Wie soll es weitergehen, wenn ich Abschied nehmen muss von einem geliebten Menschen? Und die meisten von uns haben schon Menschen zu Grabe getragen. Die meisten von uns waren schon mal so und haben irgendeinen geliebten Menschen verabschieden müssen. Haben sie gesagt, wir werden uns im Himmel wiedersehen. Und dann haben wir haben getrauert, es hat uns erschüttert, es ist uns was weggebrochen, es hat uns wehgetan im Herzen, es hat uns verletzt und wir haben geweint, wir haben getrauert. Und das ist auch völlig in Ordnung, dass wir das tun. Es ist mit Gott, ich sag mal, voll in Ordnung, wenn wir diese Trauer verspüren. Und ich fand das so gut, wie Abraham das letzten Mittwoch sagte, ey Leute, wir wollen mit den Lachenden lachen, aber wir wollen auch mit den Weinenden weinen. Und das ist eine Aussage Gottes. Wenn Leute etwas verlieren, wenn Leute weinen und trauern, ey, dann lasst uns mit denen mittrauern. Warum habe ich das jetzt gesagt? Warum möchte ich darauf eingehen? Im Trauer geht es gar nicht, dass wir Menschen betrauern, wenn wir sie verlieren. Gott hat uns Menschen, hat uns nämlich so geschaffen und angelegt, dass wir trauern, dass wir geliebte Menschen, wenn sie uns verlassen. Und das Problem, das Jeremia hier anspricht, ist, er möchte nicht, dass wir uns abhängig von solchen Menschen machen. So sehr uns diese Menschen auch wichtig sind, wie wichtig sie auch in unserem Leben sind, wie viel sie auch einen großen Teil unseres Lebens einnehmen, wir dürfen uns nicht von ihnen abhängig machen. Denn dann sagt er, wenn du das tust, wenn du dich abhängig von Menschen machst, dann wirst du sein wie ein kahler Strauch in der Einöde. Er wird nichts Gutes kommen sehen, sondern er muss in dürren Wüstenstrichen hausen, in einem salzigen Land, wo niemand wohnt. Und ich sage euch eins, mit dieser Ausgangssituation ist Gott absolut nicht einverstanden. Er ist nicht einverstanden, dass du ein kahler Strauch bist, der in einer Einöde lebt, dass du nichts Gutes mehr kommen siehst, dass damit ist gemeint, dass du keinen Regen mehr siehst, keine Hoffnung mehr siehst, sondern du haust in dieser Wüste, wo es salzig ist und keiner möchte zu dir. Keiner will mit dir Zeit verbringen, keiner möchte dorthin eigentlich, weil du dich so in deinen eigenen Trott bewegst. Gott sagt, damit bin ich nicht einverstanden. Ich möchte nicht dich als so ein kahler Strauch sehen. Und ich möchte es nochmal betonen. Ich möchte nicht sagen, dass Beziehungen schlecht sind. Nein, ganz im Gegenteil. Es ist gut, wenn Vater und Mutter sagen, ich sorge mich um meine Kinder. Es ist gut, wenn Kinder sagen, ich vertraue meinen Eltern, dass sie für mich sorgen. Aber es darf niemals ein Fundament sein. Es ist gut, wenn Opa und Oma sagen, ich möchte meine Enkelkinder verwöhnen und ich möchte für sie sorgen. Und die Enkelkinder vertrauen darauf, jedes Mal, wenn ich zu Oma komme, kriege ich diese eine Milchschnitte. Und das ist okay. Es ist okay, wenn diese Kinder dieses Vertrauen haben. Aber es darf nicht zu einem Fundament werden. Es darf nicht zu, deine Wurzeln dürfen nicht in diese Personen ausgestreckt werden. Es ist gut, wenn wir gute Beziehungen haben. Aber diese Beziehungen dürfen nicht unser Fundament anrütteln und es darf nicht zu einem Romeo und Julia Drama werden. Und wir kennen Romeo und Julia. Romeo eilt schnell zum Grab von Julia, dann sieht er, dass sie tot ist. Was macht er? Er nimmt sein Gift, stirbt, weil er sagt, es lohnt sich nicht mehr zu leben, meine Geliebte ist jetzt tot. Dann nimmt er dieses Gift, fällt um, stirbt. Dann wacht sie plötzlich doch auf, war doch nicht tot, sieht, wie er tot ist und sagt, ach ja gut, dann wenn er tot ist, dann lohnt sich für mich auch nicht mehr zu leben, nimmt den Dolch und ersticht sich. Und so ein Drama darf nicht passieren. Also wir sehen hier bei Romeo und Julia, sie waren gegenseitig, waren sie ihre Fundamente. Die haben gesagt, wenn der nicht lebt, dann lebe ich auch nicht mehr. Wenn er nicht mehr lebt, lebe ich auch nicht mehr. Und das ist etwas, was Gott nicht möchte. Gott möchte nicht, dass wir unser ganzes Vertrauen und unser ganzen, und dass Menschen unser Arm sind und dass Menschen unser Fundament werden. Dass wir nicht auf Menschen gegründet sind, dass unsere Wurzeln des Vertrauens nicht in Menschen verwurzelt sind. Denn sonst bist du ein kahler Strauch. Wenn wir unsere Hoffnung auf Menschen gründen und wir diesen Menschen verlieren, dann bist du nachher ein kahler Strauch. Und eine Frage an dich persönlich. Würdest du gerne an so einem Ort leben? Würdest du freiwillig gerne sagen, ich ziehe jetzt freiwillig eine Einöde und ich möchte also ein kahler Strauch sein und ich möchte keinen Regen haben und ich will alleine sein. Es ist auch okay, wenn das alles nicht schön ist und dann erwartest du Besuch. Und keiner will zu dir kommen, weil es ein Ort ist, wo keiner sein möchte. Und Gott möchte auch nicht, dass wir dort sind. Gott sagt, ich möchte nicht, dass ihr dort seid. Ein anderer Punkt, den wir dazu beleuchten müssen, und den werde ich jetzt nicht weiter ausführen, ist aber, mach dir mal Gedanken darüber, vielleicht sind andere Menschen bei dir deine Vertrauenswurzel geworden. Vielleicht ist es aber, bist auch du das selber. Vielleicht ruhst du darauf aus, dass du so erfolgreich bist, dass dein Job so toll ist, vielleicht ruhst du darauf aus, dass dein Business so gut läuft und du tust alles dafür, dass dieses Geschäft läuft. Und wenn dieses Business weg ist, dann plötzlich merkst du, boah, das alles hat irgendwie keinen Sinn mehr. Irgendwie meine Grundlage ist weg. Und wenn du das dich hinterfragst, was ist, wenn diese Sache nicht mehr wäre? Was ist, wenn ich auf meine eigene Kraft nicht mehr vertrauen könnte? Was ist, wenn du morgen nicht mehr auf den Bau gehen kannst und arbeiten kannst? Ist das dein Fundament? Oder vertraust du auf Gott? Einfach so mal zum Denken, zum Mitnehmen. Und auch der Psalmist aus 146 sagt es genauso. Er sagt in 146 in den Versen 3 bis 5, verlasst euch nicht auf Mächtige, nicht auf irgendeinen Menschen, bei dem doch keine Hilfe zu finden ist. Wenn er den letzten Atemzug aushaucht, so wird er wieder zur Erde. Und am selben Tag ist es vorbei mit all seinen Plänen. Das sind Menschen, auf die wir vertrauen. Das sind Menschen, wo wir unser ganzes Vertrauen hinsetzen, die uns vielleicht auch Versprechungen machen, die sie nicht erfüllen können. Und dann sagt er weiter, glücklich zu preisen ist, wer Gott des Jakobs zum Helfer hat. Und der Psalmist macht genau den gleichen Punkt wie Jeremia in Jeremia 17. Er sagt, setz dein Vertrauen und dein Fokus nicht auf Menschen, sondern setz dein Vertrauen und dein Fokus auf Gott. Glücklich zu preisen ist, der seine Hoffnung auf Gott setzt. Und so können wir Jeremia 17, Vers 7 lesen und wir lesen jetzt quasi das Gegenbild. Einmal beschreibt Jeremia, wie schlecht es ist, auf Menschen zu vertrauen und dass man dann verflucht ist. Und jetzt macht er dann den Gegenschritt und sagt, und gesegnet ist der Mann, der auf den Herrn vertraut und dessen Zuversicht der Herr geworden ist. Und der zweite Punkt, den wir uns anschauen, ist, auf Gott vertrauen bringt Segen. Und als ich mir das so aufgeschrieben hatte, dann habe ich mich in einem kurzen Moment gefragt, was heißt das eigentlich, Gott vertrauen? Und ich hatte mit zwei Personen darüber gesprochen und die sagten, ja, was heißt das denn? Was heißt es denn, Gott zu vertrauen? Wie sieht das denn praktisch in meinem Leben aus? Also wir können das gut sagen und es hört sich auch ganz einfach an, ja, ich vertraue Gott, aber wie sieht das praktisch in meinem Leben aus? Und ich habe mir ein Buch zur Hilfe genommen und wenn jemand sagt, dass Thema interessiert mich, wie kann ich Gott vertrauen, auch in schweren Zeiten. Also dieser Mensch, ich meine, er hat ein Kind verloren, vielleicht sogar in der Schwangerschaft, ich weiß es nicht genau. Und er hat ein Buch darüber geschrieben, was es heißt, Gott zu vertrauen. Und wenn du sagst, ey, ich möchte das gerne wissen, ich möchte gerne wissen, wie ich in meinem Leben Gott vertrauen kann, das Buch ist wirklich gut. Ich würde es dir ausleihen, aber ich habe da schon darum gemalt, deswegen musst du dir das kaufen. Aber es ist gar nicht so teuer, glaube ich. Aber eine gute Empfehlung wirklich, wenn du sagst, ich möchte mehr über Gottvertrauen verstehen. Ich werde auch ein Zitat nachher daraus nehmen. Dann nimm dieses Buch gerne mit, weil ich werde nur zwei als Aspekte nehmen, die ich denke, die wichtig für unser Leben sind, die ein guter Anfang sind, um uns in Gottvertrauen zu üben. Und der erste Punkt oder das Erste, was wir uns anschauen wollen, ist, dass Gottvertrauen ist eine Entscheidung. Es ist eine bewusste Entscheidung zu sagen, ich möchte Gott vertrauen. Und ich werde das mit Bibelstellen begründen. Psalm 56, Vers 4, da sagt nämlich David, der Psalmist, der das geschrieben hat, sagt er, doch gerade an Tagen, an denen ich mich fürchte, vertraue ich auf dich. Er sagt an Tagen, das ist eine Entscheidung, die er gefällt hat, er sagte, auch wenn schwere Tage auf mich kommen, auch wenn ich mich fürchte, wenn ich Angst habe, wenn es mir nicht gut geht, Herr, ich habe eine Entscheidung gefällt, ich vertraue dir. Auch wenn es sich gerade nicht danach anfühlt, auch wenn es sich gerade nicht danach, wenn es sich nicht so ergibt und alles eigentlich dagegen spricht, vertraue ich auf dich. Das ist eine klare Entscheidung und David ist gerade dabei, von vielen Feinden umzingelt zu werden, die ihm etwas antun wollen und David sagt, Gott, ich habe tatsächlich gerade richtig dolle Angst, ich fürchte mich wirklich, aber Gott, ich habe die Entscheidung gefällt, ich vertraue dir. Und das ist nicht ein Vertrauen, das hier auf Gefühlen herrscht, sondern es ist eine Entscheidung, die er vorher schon, viel früher schon gefällt hat. Würde er sich von seinen Gefühlen leiten lassen in diesem Moment, dann würde er nicht sagen, Gott, ich vertraue dir, sondern Gott, hilf mir, Gott, mach, dass die weggehen oder Gott, ich kann das nicht, ich habe Angst oder er sagt ganz klar, ich vertraue dir. Und es ist interessant, dass Jesus eine ähnliche Aussage in Markus mal gemacht hat, als er bei dem Mann war, ich glaube, der heißt Jairus, denn seine Tochter lag im Sterben und dieser Mann machte sich dann auf den Weg zu Jesus und er wollte Jesus wahrscheinlich darum bitten oder er wollte Jesus darum bitten, dass er seine Tochter gesund macht und dann kommen andere Menschen und berichten ihm, sagen, du brauchst Jesus gar nicht mehr belästigen, deine Tochter ist schon gestorben, du brauchst gar nicht mit Jesus darüber reden, es ist schon vorbei, die Geschichte ist abgeschlossen oder dieses Erlebnis ist abgeschlossen. Und Jesus kriegt das mit, er hört, wie das ausgesprochen wird und er sagt dann zu dem Mann, fürchte dich nicht, glaube nur, vertraue mir. Er sagt, egal wie die Situation gerade in deinem Leben aussieht, egal was du gerade denkst und fühlst und was du meinst gerade zu wissen, vergiss es wieder. Glaube nur mir, vertraue nur mir. Lass dich nicht von den Menschen drumherum gerade verunsichern, lass dich nicht von den Menschen, von deinen Gefühlen steuern, sondern entscheide dich, mir zu vertrauen. Ich weiß und ich werde für dich sorgen. Warum ist es so wichtig, dass wir uns vorher schon klar sagen, ich entscheide mich, Gott zu vertrauen. Warum ist es so wichtig, eine bewusste Entscheidung Gott diese Entscheidung zu fällen, uns nicht von unseren Gefühlen leiten zu lassen? Das beantwortet Jeremia 17 auch. Er sagt nämlich, überaus trügerisch ist das Herz und bösartig. Wer kann es ergründen? Wir haben ein Herz, das trügerisch ist. Es ist böse und es sucht nicht das Beste für uns. Es ist verrückt, es ist nicht nachvollziehbar und wir verstehen es vielleicht auch nicht, aber unser Herz kann uns belügen. Unser Herz kann uns trügen. Unsere Gefühle können falsch sein. Sie können, unsere Empfindungen und unsere Gefühle können aus einem bösartigen Herzen kommen. Und darum ist es so wichtig, klar eine Entscheidung zu sagen, Gott, ich entscheide mich dir zu vertrauen, egal wie es sich gerade anfühlt, egal wie, was meine Gedanken gerade sind. Und wenn wir das nicht tun, kann es sein, dass wir uns in diesen Gefühlen und in diesen Dingen verstricken. Und letztens sagte mir noch jemand, ich fange dann an, Wolkenpalast oder sowas, oder so eine Art Luftschloss zu bauen. Man fängt an, so in seinen Gedanken zu wühlen und man fängt an, sich da rein zu steigern und man fängt an, so ein Konstrukt aus diesen Gefühlen zu machen. Aber wenn wir sagen, nee Gott, die Situation überfordert mich gerade, aber ich vertraue darauf, dass du dafür sorgst, ist es eine Entscheidung, die ich gefällt habe, dann wird Gott für dich sorgen. Und das ist das Erste, was wir sehen konnten. Das Zweite, was ich mitgeben möchte, ist, Gott zu vertrauen ist ein Kennenlernen. Das lesen wir im Psalm 9, Vers 11 und bei Jakob heute Morgen, als er Psalm 40 gelesen hat, das könnt ihr euch gerne nochmal durchlesen, da klingt genau der gleiche Gedanke durch, immer wieder dieser gleiche Gedanke. David spricht dort aus Erfahrung, wie er gelernt hat, Gott zu vertrauen, wie Gott für ihn gesorgt hat, wie er Gott kennt und sagt, Gott, ich habe dich kennengelernt und ich weiß, ich kann dir vertrauen in die Situation. Und darum ist es ein Kennenlernen an Gott. Und David, ist auch der Psalmist David, der das schreibt, auf dich, Herr, werden alle vertrauen, die dich und deinen Namen kennen. Und das könnte man mit kennengelernt haben. Denn wer deinen Namen sucht, den lässt du nie allein. Und hier ist wirklich gemeint, dass man sagt, ich möchte Gott kennenlernen. Ich möchte lernen, zu verstehen, wie er handelt und wie er mit seinen Kindern umgeht. Und damit ist zum Ersten gemeint natürlich das Bibelstudium. Denn das ist in erster Linie das, wo wir Gott kennenlernen können, wo wir lernen können, wie Gott ist, wie sein Wesen ist, wie er handelt, wie er sich gibt. Aber ich möchte, dass wir da noch einen Schritt weiter gehen und sagen, nicht nur, dass wir sagen, ich lese die Bibel und dann ist das für mich in Ordnung, sondern ich möchte ein Stück weit, dass dieses Kennenlernen weitergeht, dass wir sagen, okay, zum Beispiel, Gott, ich habe dich kennengelernt in der Bibel als Schöpfer, also gehe ich jetzt in die Natur und möchte auch sehen, was für ein Schöpfer du bist und du lernst Gott kennen, wie er kreativ ist, wie er Dinge in vielfältiger, verschiedener Art und Weise gestaltet. Wenn wir uns in den schönen Abenden, wo die Sonne untergeht, dann finde ich das immer so genial, wenn ganz viele, meistens Mädels oder Frauen, das posten und sagen, was für ein schöner Sonnenuntergang, was für ein schöner Sonnenuntergang. Gott, was für einen schönen Sonnenuntergang hast du gemacht. Ey, das ist etwas, wo wir Gott kennenlernen und sehen, ey, Gott hat nicht nur Rot, Blau, Grün, sondern er hat in Rot schon so viele Farben, dass ich die nicht unterscheiden kann. Weil mein Horizont ist dann schon ausgeschöpft. Aber es bringt uns ein Staunen, weil Gott kreativ ist. Er ist nicht ein Gott, der stumpf etwas ins Leben gerufen hat, sondern er ist kreativ. Und das ist etwas, wo wir Gott kennenlernen. Wenn du liest, dass Gott dich versorgt, dass Gott für alle deine Bedürfnisse sorgt, wann war das letzte Mal, dass du gesagt hast, ey Gott, danke, dass ich ein Haus über dem Kopf habe. Gott, danke, dass ich jeden Sonntagmorgen ein Auto habe, womit ich zur Kirche fahren kann. Gott, du versorgst mich, du versorgst es. Und da können wir uns an die Predigt von Eduard gut dran erinnern oder nochmal anhören. Ey, Gott versorgt uns und Gott ist derjenige, der uns nicht aus dem Blick verliert. Und jetzt möchte ich das Zitat aus dem Buch lesen von Jerry Bridges. Ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus. Und zwar schreibt er dort, Gott kennenlernen bedeutet mehr als nur Fakten über Gott zu wissen. Es bedeutet, eine tiefe Beziehung zu ihm zu bekommen, als Folge davon, dass wir ihn inmitten unseres persönlichen Leids suchen und entdecken, dass er zuverlässig ist. Nur wenn wir Gott persönlich kennenlernen, werden wir auch fähig sein, ihm zu vertrauen. Ein wirklich toller Satz, den er da bringt. Das ist so wirklich so auf den Punkt gebracht. Wir müssen uns für Gott entscheiden, Wir müssen Gott kennenlernen und wenn dann Leid kommt, wenn dann etwas passiert in unserem Leben, wo wir das Gefühl haben, das hat niemand in der Hand und auch ich nicht, dann werden wir Gott suchen, weil wir wissen, wie Gott ist. Wir haben uns bewusst entschieden und gesagt, Gott, ich werde in schweren Zeiten werde ich zu dir kommen, weil ich weiß, ich kann dir vertrauen. Und ich möchte dich ermutigen, zum einen Gottes Wort zu lesen, aber lies nicht nur, um es gelesen zu haben, sondern lies, um Gott zu verstehen und kennenzulernen, um Gott zu ergründen. Nimm dir Zeit, das Gelesene auch wirklich zu beten. Nimm dir Zeit, wenn du etwas in dem Psalm liest und du liest etwas, was du sagst, ey, das ist total spannend, dann forsche weiter und guck, okay, wo offenbart sich Gott da in meinem Alltag, wo kann ich das sehen? Und du lernst Gott kennen und rückblickend siehst du immer wieder, was Gott alles für uns schon für dich getan hat. Und wenn du das schaffst, wenn du sagst, ja Gott, ich möchte dir mein Leben vertrauen, ich möchte meine Wurzeln des Vertrauens in dich gegründet haben, dann haben wir eine Zusage in Jeremia 17, Vers 8. Denn er wird sein wie ein Baum, der am Wasser gepflanzt ist und seine Wurzeln am Bach ausstreckt, der die Hitze nicht fürchtet, wenn sie kommt, sondern seine Blätter bleiben grün. Auch in einem dürren Jahr braucht er sich nicht zu fürchten und er hört nicht auf, Frucht zu bringen. Wenn deine Wurzeln des Vertrauens in Gott sind, dann bist du so ein Baum. Willst du so ein Baum sein? Ich will so ein Baum sein. Willst du so ein Baum sein, der so beschrieben wird? Oder möchtest du eher der kahle Strauch sein, wo keiner mit Kontakt haben möchte? Wo sagt, nee, das lohnt sich nicht, mit dir Zeit zu verbringen. Oder möchtest du ein Baum sein, der sprießt, der wirklich voll Frucht ist, der grüne Blätter hat, wo man sich am liebsten drunter setzt und den Schatten genießt? Ein Baum, der am Wasser gepflanzt ist und so weiter. Also ich persönlich will so ein Baum sein. Und ich wurde damit von Gott sehr stark konfrontiert, als es bei mir das Thema um das Ältestendienst ging. Da war das bei mir so, ich war nicht begeistert von der Anfrage erstmal, bin ich ganz ehrlich. Ich habe gehofft, dass die mich nie fragen werden, weil ich weiß, was für eine herausfordernde Zeit es ist. Ich habe in meiner Bibelschulzeit habe ich gehört, was ein Ältester alles machen muss und was sie für Verantwortung blühen und so weiter. Und als ich das gehört habe, habe ich für mich im Herzen gesagt, muss ich nicht machen. Also schön, wenn es andere machen, ich werde für sie auch beten und ich möchte auch für sie ganz viel beten, aber machen will ich es nicht unbedingt. Naja, und dann hatte mich irgendwann Edu gefragt, ja, was denkst du denn darüber? Und ich merkte, wie meine Reaktion erstmal war, ja, ich weiß nicht, ob ich das schaffe, ich weiß nicht, ob ich das kann. Boah, wenn ich dann versage, was denken die Leute über mich? Was ist, wenn die erste Beerdigung kommt? Ja, klasse, jetzt habe ich schon 2 Beerdigungen in einem Jahr gehabt. Das sind für mich ganz, ganz große Herausforderungen persönlich. Also Hochzeiten könnt ihr mich alle einladen, so viel ihr wollt. Ich komme und traue euch und ich predige für euch, aber lasst mich nicht zur Beerdigung kommen, weil das nimmt mich so sehr mit und das habe ich gestern wieder gemerkt. Das ist so, naja. Und da habe ich gemerkt, wie ich immer wieder auf mich geschaut habe. Ich habe auf mich gebaut. Ich habe versucht, meine Wurzeln in mir zu gründen und habe gedacht, wenn ich das nicht schaffe und das nicht kann, dann will ich es auch nicht. Und dann kam in meinem Entscheidungsprozess, es ist ja gut, dass wir uns eine Zeit gegeben wird, um uns diese Entscheidung zu fällen, habe ich immer wieder darüber nachgedacht. Und dieser Gedanke ist permanent da. Man fragt sich immer, bin ich egoistisch und so weiter. Und als die Frage ankam, habe ich ein paar Tage später von Tina so eine schöne Karte bekommen. Sie hat gesagt, okay, es stehen gerade viele Herausforderungen an, Jobwechsel und Kinder und Ältestendienst und so weiter. Und sie hat mir einfach eine Ermutigung gegeben, so eine Karte, was draufgeschrieben und auf der Rückseite war ein Bibelvers. Habe ich mir angeguckt, habe Danke gesagt und habe das dann so schön in mein Büro hingestellt. Und an dem Tag, als ich sagte, okay, heute muss ich mich langsam entscheiden, ich muss langsam den Ältesten eine Antwort geben, ich kann sie nicht weiterhin die nächsten 10 Jahre auf die Folter spannen, sage ich ja oder sage ich nein. Also habe ich dann mich hingesetzt, ich habe gebetet und habe Gott angefleht, mir eine wirklich gute Antwort zu geben. Ich möchte doch ihm dienen, aber es ist sehr herausfordernd. Und plötzlich lenkt Gott meinen Blick auf diese eine Karte. Und ich nehme diese Karte und ich schlage sie auf und was steht da drauf? Gesegnet ist der Mann, der auf den Herrn vertraut und dessen Herr Zuversicht der Herr geworden ist. Denn er wird sein wie ein Baum. Na Gott, danke für die Antwort. Ich sehe das als eine klare Antwort von Gott für mich. Und ich habe gemerkt, wie Gott meinen Blick auf einmal gewechselt hat. Und ich habe gesagt, hey, warum vertraue ich die ganze Zeit auf Menschen, auf mich selbst, auf andere Menschen? Warum ist mein Fokus nicht auf Gott gerichtet? Warum vertraue ich nicht Gott, wenn er den Ältesten das aufs Herz gelegt hat, dass sie sagen, wir glauben, dass du für diesen Dienst zugerüstet bist? Warum vertraue ich nicht, dass Gott sein Werk tut? Und so habe ich gemerkt, wie Gott an mir gearbeitet hat, über die ganze Zeit über und mich darauf vorbereitet hat, sodass ich dann wirklich sagen konnte mit voller Überzeugung, ja, ich mache das. Ich möchte dieser Gemeinde dienen und ich möchte Gott dir dienen. Ich möchte in das Amt des Ältesten eintreten, aber nicht, weil ich so gut bin und weil ich weiß, dass ich das so gut machen werde, sondern Gott, weil ich weiß, dass ich dir vertrauen kann, dass du für mich sorgen wirst. Und es kommen schwere Zeiten und ich weiß es und es kommen herausfordernde Zeiten und ich weiß, Gott, du trägst mich und du bist der Bach, an dem ich gewurzelt bin und aus dir ziehe ich meine Kraft und kann dann blühen. Und wir merken, dass Gott an uns arbeitet und das ist ein Prozess. Es ist, Gott arbeitet in der ganzen Zeit über und mit uns. Und in der letzten Woche durfte ich auch eine Erfahrung machen, zu sehen, wie Menschen wirklich gesegnet von Gott sind und dass man sehen kann, dass sie ein Baum sind, die am Wasser gepflanzt sind. Und ich habe Dennis und Miriam extra gefragt, ob ich das Beispiel nennen darf. Und sie haben ja gesagt, sie haben ja gestern ihr Kind beerdigt. Und in den letzten Wochen hatte ich immer wieder wirklich viel Kontakt zu denen und ich habe immer wieder mit Dennis telefoniert, hatte die beiden besucht. Und ich fand das so interessant und so krass, einfach zu sehen, wie ich zwei junge Menschen vor mir sitzen habe, die gerade ihr ungeborenes Kind verloren haben. Jetzt wird es emotional für mich. Und zu sehen, und die Frage, wie geht's euch beiden? Und die beiden sitzen da und wenn man höre ich, wie Miriam mir dann sagt, weißt du, Victor, wir haben volles Vertrauen in Gott. Und Gott sie sagte, mir geht die ganze Zeit immer wieder ein Lied durch den Kopf. Ein Lied, das mir immer wieder mich beschäftigt hat und die Leute, die mit ihr in Kontakt stehen, die wissen, sie hat das auch gepostet und so und dass sie das Lied jetzt gerade hört. Und sie sagt, und dieses Lied geht mir die ganze Zeit durch den Kopf und das Lied heißt, oder Inhalt des Textes ist, Gott ist mein Fels. Und sie sagt, und das ist etwas, was mir Trost gibt. Das ist etwas, was uns tröstet. Und ich habe zwei junge Menschen kennengelernt, die sagen, ey, wir vertrauen Gott. Es ist gerade nicht einfach und es ist wirklich schwer. Und sie haben getrauert und das ist völlig in Ordnung. Aber sie haben ihre Hoffnung in Gott gehabt. Sie haben ihr Vertrauen in Gott gesetzt. Und das ist so schön zu sehen. Und ich muss sagen, es war für mich ein Zeugnis und es ist für mich eine Ermutigung gewesen, zwei solche Menschen zu sehen, die ihre Hoffnung und ihr Vertrauen in Gott gesetzt haben. Und ich finde es einfach so spannend, wie Jeremia diesen Vergleich macht zwischen dem kahlen Strauch und dem Baum. Und ich finde, es ist so, wenn man den Text liest, dann spürt man förmlich, wie dieser kahle Strauch förmlich von Hoffnungslosigkeit blüht. Liest man die Geschichte oder die Situation vom Baum, dann merkt man das, Hoffnung. Es kommt Hitze, ich fürchte mich nicht. Ein Jahr der Dürre, ich mache mir keine Sorgen. Warum? Weil meine Wurzeln so tief in Gott verwurzelt sind. Meine Wurzeln sind so tief in Gott verwurzelt, dass ich mir keine Sorgen machen muss, sondern ich vertraue auf Gott. Und diese Hitze und diese Dürrejahre können sehr unterschiedlich aussehen. Es kann sein, dass wir Leid, dass wir Sorge, Angst oder andere Dinge verspüren, wie Druck von außen auf unser Leben eindringt und wir merken, wie Dinge aus unserem Leben vielleicht wegbrechen, wie Fundamente, wie Menschen oder wie unsere eigene Kraft wegbricht und wir merken, okay, irgendwie ist meine Kraft nicht auf Gott gebaut, mein Gott ist nicht mein Vertrauen. Und du kannst dir die Frage stellen, worauf vertraust du? Und die Frage, die ich dir als Predigtthema genannt hatte, wo sind deine Wurzeln des Vertrauens, kannst du dich fragen, heute, die nächsten Tage, worin sind deine Wurzeln ausgestreckt? Streckst du deine Wurzeln wirklich in Menschen aus oder sind deine Wurzeln in Gott ausgestreckt? Wir vertrauen Menschen, was in Gottes Augen völlig in Ordnung ist. Es wird nur dann ein Problem, wenn diese Menschen unser Fundament ist. Wenn wir merken, wenn dieser Mensch wegbricht, dann bricht ein Teil von mir weg, ein Teil meines Fundamentes und ich fange an zu wackeln. Und deine ganzen Wurzeln des Vertrauens sind in ihm gegründet, in diesen Menschen. Lasst uns lieber unsere Wurzeln in Gott gründen, unsere Wurzeln in Gott ausstrecken, unser Vertrauen Gott aussprechen. Dann sind wir gesegnet und wir können Hitze und Jahre der Dürre gut meistern und müssen uns nicht fürchten und keine Sorgen machen. Und das ist etwas, was ich dir wünsche. Das ist etwas, was ich uns allen wünsche, dass wir uns bewusst entscheiden, Gott, ich will dir vertrauen und dass du dir Zeit nimmst, Gott in seinem Wort kennenzulernen Und dass das nicht nur geschriebenes Wort für dich ist, sondern dass du Gott in deinem Alltag suchst, in Gemeinschaft mit ihm hast und eine Beziehung zu ihm aufbaust. Und ich garantiere dir, du wirst merken, wie du gesegnet wirst und du wirst merken, wie auch schwere Zeiten von Gott getragen wirst. Gottes Segen. Amen.